Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Erzähl mir von Wien. Es ist eine Geburtstagsfolge für eine besondere Vereinigung, nämlich den Presseclub Concordia, der heuer seinen 160. Geburtstag feiert. Der Presseclub Concordia ist die Vereinigung der Journalistinnen und Journalisten und Schriftsteller in Österreich. Der Presseclub Concordia kämpft für Unabhängigkeit und Qualität im Journalismus seit 1859 ist der Plattform, Netzwerk, Vertreterin journalistischer Interessen und Wächterin über die Pressefreiheit. Es ist der älteste Presseclub der Welt, eine stolze Wiener Institution, neugierig, stark, unabhängig, frei, wortgewaltig und leidenschaftlich. Das sind Dinge, mit denen wir uns auch sehr gut identifizieren können, die Fritzi und ich. Stimmt, oder?
Ja.
Wir wünschen dem Presseclub alles Gute zum Geburtstag.
Und alles Gute zum Geburtstag.
Alles Gute zum Geburtstag. Ja, und deshalb werden wir heute in dieser Spezialsendung über den Presseclub Concordia sprechen.
Genau.
Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir vom Presseclub Concordia.
Gerne.
In Wien.
Ja.
Gut.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, also der älteste Presseclub der Welt heißt Concordia. Warum heißt der Presseclub Concordia Presseclub Concordia?
Nach Schillers Glocke, Concordia soll ihr Name sein.
Und heißt Concordia, so wie ich das ja glaube, Mitgefühl?
Einigkeit.
Einigkeit.
Mhm. Mit, ja.
Einigkeit. Hier sind, man hört, wir sitzen nämlich im Presseclub Concordia, man hört auch Mitgliederinnen und Mitglieder herumtummeln. Also Schillers Glocke. Wie kam es denn zur Gründung des Presseclubs Concordia?
Ja, die Initialzündung war eigentlich eine Benefizveranstaltung für einen erkrankten Journalisten. Und man wollte dann eben Journalisten unterstützen. Mhm. Und hat 1859 eine Veranstaltung im Karl-Theater in der Leopoldstadt gemacht.
Das Karl-Theater?
Karl-Theater, ja. Und da war der Direktor, der Johann Nestroy, der hat da auch mitgemacht. Und dann hat man eben beschlossen, einen Verein zu gründen, der einerseits eine Unterstützung der Mitglieder zum Ziel hatte, andererseits gesellschaftlichen Verkehr. Man hat angesucht um Mitglieder, um Gewährung dieses Vereinsstatuts und hat den Bescheid bekommen, dass sehr wohl die Unterstützung möglich ist, aber nicht der gesellschaftliche Verkehr. Und das ist eine ganz interessante Begründung.
Ja, die werde ich jetzt vorlesen. Und zwar, das Schreiben der Wiener Polizeidirektion vom 7. Juni 1859 zum Ansuchen der Concordia um Vereinsgründung. Ich lese vor. Zu einer Journalistenversammlung ist die Diskussion politischer Fragen der unvermeidliche Gesprächsstoff. Die aus Besprechungen einer berechtigten und anerkannten Koterie hervorgehenden Beschlüsse und Kundgebungen von Ansichten haben dann einen ganz anderen Charakter und eine bei Weitem größere Tragweite als allenfalls die gegenwärtig zeitweilig stattfindenden Vereinbarungen einzelner Redaktionen und können sich ganz dazu eignen, der Regierung, zumal in politisch bewegten Zeiten, mancherlei Verlegenheiten zu bereiten. Wenn schon gegenwärtig die Einzelstimmen der Journalisten einen leider schon zu viel dominierenden Einfluss auf die Menge ausüben und sich unberufen die Vertreterschaft der öffentlichen Meinung vindizieren, zu welchen Missbräuchen und Ausschreitungen dürfte sich in nicht allzu langer Zeit das Tagesschriftstellertum verleiten lassen, wenn es als berechtigtes, geschlossenes Ganzes sich fühlt und gleichsam als politischer Areopag sich zu gerieren glaubt. Also so, da sind jetzt einige Worte drinnen, die ein bisschen schwierig sind.
Ja, aber ja.
Die würde ich gerne erklären. Koterie ist eine Clique, aber was heißt eigentlich vindizieren? Einen Anspruch erheben, glaube ich, ja. Und ein Areopag ist so ein Gesellschaft, also ein Versammlungsort eigentlich, ein politischer Versammlung. Also was haben wir da jetzt gelesen? Es geht darum, dass die Polizeidirektion dieses Ansuchen abgelehnt hat, dass der gesellige Verkehr der Journalisten stattfindet.
Gut, und besonders in bewegten politischen Zeiten.
In bewegten politischen Zeiten.
Das kann man wohl sagen, 1859.
Genau, das wollte ich dich nämlich fragen. Ich meine, warum 1859? 59er, zu welcher Zeit befinden wir uns da? War da los?
Wir befinden uns am Ausgang des Neo-Absolutismus. Also Solferino ist verloren, Schlacht bei Solferino.
Das Rote Kreuz wurde gegründet? Hat aber damit nichts zu tun?
Nein. Der mächtige Innenminister Bach wird entlassen, der reaktionäre Polizeiminister Kempten wird entlassen. Und es ist eben, wie gesagt, diese langsame Abkehr vom Neo-Absolutismus.
Also Kaiser Franz Josef
sieht, dass er das ganz einfach nicht halten kann.
Genau, also es ist 10 Jahre ungefähr nach der Revolution 1848. Ein bisschen haben sie sich noch halten können, die Konservativen, aber jetzt merken sie es.
Ja, jetzt kommen die Liberalen.
Und das ist ja eigentlich auch, waren ja auch die Leute, die da mitgemacht haben, oder?
Ja, und unter den Gründungsmitgliedern haben sich ja sehr viele 48er, also 1848er Revolutionäre. Also
nicht von der MA 48.
Einige. Und der erste Präsident war der Franz Schuselka, der also ein bekannter 48er war. Und der hat einen enormen Bekanntheitsgrad erreicht.
Das war ein Journalist, oder?
Journalist. Ja. Und der hat es eine richtige Manie gegeben. Der hat es Schuselka Krawatten gegeben, Schuselka Busennadeln. Schuselka Hüte, Schuselka Bärte.
Das ist ähnlich wie bei den Giraffen, oder?
Ja, die Giraffenmanie war immer so Manien, ja. Mhm. Und dieser Schuselka war ursprünglich ein Alldeutscher, also hat damals noch nicht Großdeutscher, sondern Alldeutscher geheißen. Der hat sich aber im Alter vom Liberalismus abgewendet und hat dann selbst von der Unterstützung des Schriftstellervereins Concordia gelebt.
Also okay, aber das Ziel von dem Ganzen war, prinzipiell die Mitglieder zu unterstützen, wie das dann am Schluss schon bei diesem Schuselka war, und einfach diese liberale Idee der Pressefreiheit.
Ja, die liberale Idee der Pressefreiheit und vor allem die liberale Idee, nicht vom Staat abhängig zu sein. Mhm. Den Staat nicht eingreifen zu lassen.
Neugierig, stark, unabhängig, frei, wortgewaltig und leidenschaftlich zu sein.
Ja, genau das. Mhm. Und sie haben sich aber auch als Standesvertretung für Journalisten und für Schriftsteller gesehen. Das ist auch in die Statuten dann später eingeflossen. Man hat auch für die Pressefreiheit gekämpft, hat immer wieder an den Reichsrat appelliert. Man hat inhaftierte Journalisten, eigentlich alles total zeitgemäß.
Also ja, total.
Total auch auf unsere Zeit
natürlich
anwendbar. Hat für inhaftierte Journalisten petitioniert und so weiter.
Und wer war da so dabei?
Liberale Journalisten.
Also hast du Namen? Nicht ganz am Anfang, aber wer waren dann so prominente?
Schriftsteller, Prominente, alles Mögliche. Vielleicht Namen, die schon jetzt auch noch geläufig sind. Der Arthur Schnitzler, später natürlich. Der Felix Salten, der Hermann Bahr, der Moritz Benedikt, der Moritz Sepps, der ja guter Freund vom Kronprinz Rudolf war, seine Tochter Bertha Zuckerkandl, also die Tochter vom Selbst, nicht vom Kronprinzen. Der Theodor Herzl, dann später der Friedrich Heer, der Franz Theodor Tschokor, der Karl Schöner, der Ludwig Anzengruber.
Gab es auch Frauen?
Frauen gab es dann ab 1918 und eine der bekanntesten war 1921 die Alice Schalek, das war eine sehr bekannte Kriegsreporterin.
Und die Alice Schalek, hatte ja einen Feind, oder? Der auch ein Feind der Concordia war, oder?
Karl Kraus, ja, das war aber dann doch etliche Jahre später.
Aber warum war der Karl Kraus, warum hat er die Concordia nicht mögen?
Keine Ahnung, er hat sie als korrupt, als Boulevardpressemäßig bezeichnet. Also das war ganz einfach, er hat gegen sie gewettert.
Und was hat die Concordia denn so gemacht? Also wie waren denn die Einnahmen? Oder wie hat die Journalistinnen unterstützt, jetzt mal nicht ideell, sondern finanziell,
das war handfest. Da sind eben verschiedene Fonds sind da eingerichtet worden. 1862 zum Beispiel ein Pensionsfonds, war also total modern. 1875 hat man einen Club gegründet, der auch für Mitglieder und deren Familien offen war. 1917 aufgrund der Kriegsereignisse, wahrscheinlich war es eine Witwenkasse, eingerichtet worden. Und das Ganze ist finanziert worden durch Veranstaltungen, man hat Kalender hergestellt und verkauft, man hat Akademien veranstaltet, man hat Festbankette veranstaltet und man hat den Concordia-Ball veranstaltet.
Und so Stiftungshäuser hat es ja auch gegeben. Und das ist ein, da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz fragen, weil hier in der Bankgasse im ersten Bezirk steht ja drauf ein Concordia-Haus. Das ist aber...
Das ist aber erst seit 1958.
Aber Stiftungshäuser, kannst du ganz kurz erklären, was das ist? Weil das hat es ja auch gegeben. Durch
das hat es auch gegeben, man hat 1867 um die Zuteilung eines günstigen, billigen Baugrunds aus den Stadt, auf den Stadterweiterungsgründen.
Wir erinnern uns, rund um den Ring.
Ja, man hat in der Werdertorgasse einen Grund bekommen. Ich habe irgendwo gelesen, 50 Gulden pro Quadratklafter. Hat gewisse Auflagen erfüllen müssen. Und später ist noch ein Haus am Rudolfplatz dazugekommen. Und diese Stiftungshäuser sind gebaut worden, aus dem Vermögen Concordia. Und die Erträge sind eben in diese Fonds eingeflossen. Mhm. Wie bei jedem anderen Stiftungshaus.
Ja, das finde ich nämlich interessant. Das liest man in Wien ja schon öfter so. Ja, Stiftungshaus der Drogisten zum Beispiel oder irgendeiner Familie oder
was auch immer. Stiftet jemand ein Haus und der Ertrag wird eben...
Das ist nett, das ist gut.
Und sogar in Bad Ischl hat jemand der Concordia einen Grund geschenkt, einen Baugrund, und hat gesagt, Concordia-Villa gegeben, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber ich glaube, die Concordia-Straße gibt es schon noch.
Es gibt ja in Wien auch einen Concordia-Platz, hat der was zu tun mit der Concordia?
Ja, der ist glaube ich, 1880 angelegt worden.
1880, also noch 18, ich war 18, ja.
1880 angelegt worden und hat als Dankbarkeit für die Unterstützung der Concordia von Hochwasseropfern ist dann noch Concordia-Platz benannt worden.
Okay. Und was hat es dann noch so gegeben?
Und dann hat es noch gegeben, lustig, also interessanterweise, ein Concordia-Bad, so in den 1870ern am Donaukanal, am Franz Josefs Kühl.
Und du hast es zuerst schon gesagt, die Concordia war gesellschaftlich auch sehr relevant. Es gab einerseits auf den Concordia-Ball, auf den ich ein bisschen später zurückkommen möchte, aber es gab auch, die waren auch bei der Weltausstellung 1873 total aktiv. Was war da los?
Waren
Was
ist da sie passiert? Mitglied der Weltausstellungskommission und haben da sehr viel mitzureden gehabt, haben sich sehr stark eingebracht. Von der Presse aus gesehen hat es da zum Beispiel einen Pavillon der neuen Wiener Presse gegeben. Da haben wir zuschauen können, wie eine Zeitung hergestellt wird.
Apropos, die Presse macht auch einen Podcast. 1848 heißt er nur als kleiner Nebenverweis.
Aha, gut. Und in diesem Pavillon war der Kaiser zweimal. Einmal war er allein, hat sich das erklären lassen. Das zweite Mal ist er mit der Kaiserin Elisabeth
hingekommen. Und hat ihr das wahrscheinlich erklärt.
Und hat ihr das erklärt, das so wird, wie wenn er es auf seinen Instagram
sieht. Das wird er ihre taugt haben, wahrscheinlich.
Ja, ganz lustig ist als Neben...
Schatz, schau dir mal an, wie dieses moderne Medium funktioniert.
So, wobei er vielleicht wahrscheinlich wirklich interessiert war dran. Ja. Ich glaube sogar, er hat sie im Buchdruck, egal, weil die
hat ausgekannt, ja, die haben ja immer so Lehren gehabt. Aber und der Rudolf war ja ein Liberaler, also insofern haben die bei Vater und Sohn zumindest einmal was gemeinsam gehabt. An diesem Tag. Naja, egal.
Und Weltausstellung gibt es auch noch diese ganz nette Geschichte. Da war ja ein prominenter Gast, der Schah Nasreddin von Persien.
Aha.
Und da hat die Presse, also nicht die neue Wiener Presse, sondern das heute das Zeitungswesen, das Gerücht verbreitet, dass der Schah die Kaiserin Elisabeth kaufen will.
Statt eines Kamels.
Oder mit einem Kamel.
Mit einem Kamel für Schönbrunn.
Und der Schah hat aber da repliziert und hat darauf hingewiesen, dass man im Iran Zeitungsleuten bei jeder falschen Nachricht ein kleines Stückchen vom Ohrläppchen abschneidet.
Oha! Das sollte man dann einmal schauen, gell?
Das war also so, dass der Concordia dass die Concordia wirklich einen...
Es ist gerade ein bisschen laut. Pause.
Ja, haben wir wenigstens...
Ja, es ist wie man... Wir sind in einem lebenden Organismus im Presseclub Concordia. Entschuldigung, das Schah.
Ja, und den Schah haben wir schon, aber das große gesellschaftliche Ansehen, man hat gesagt, dass es zwei Vereine gibt, wo irgendwer Mitglied sein muss, und zwar war das auf politischer Ebene und journalistischer Ebene die Concordia und auf kultureller Ebene der Männergesangsverein.
Ah, jetzt habe ich das verstanden, das ist nicht das Gleiche. Und der Männergesangsverein ist das, wo der Johann Strauss den Donauwalzer komponiert hat, richtig?
Ja.
Und Johann Strauss ist ein total guter Übergang, nämlich gleich zum Concordia-Ball, den wir schon angesprochen haben.
Entschuldige, darf ich nur ganz kurz vorher noch sagen, dass ein gesellschaftlicher Höhepunkt der Weltausstellung dieser Zeit ein großes Bankett im Hotel Metropol, das ist gerade fertiggestellt worden.
Aha, das ist das, wo dann später die Gestapo eingezogen ist.
War für die für Auslandspolitiker und Journalisten. Und das ist natürlich, hat natürlich schon eine Relevanz, weil eben später bestimmt sehr viele, also 1938 Mitglieder der Concordia dort eingesperrt
wurden.
Als Gestapo-Hauptquartier
war ja das. Also aber zum Zeiten, also davor, zurückkommend, gesellschaftliches Ereignis, Bankett, Concordia-Ball.
Concordia-Ball.
Also 18. Der gesellschaftliche Höhepunkt schlechthin.
Immer schon gewesen.
Immer schon.
1863 war der erste Concordia-Ball in den Sophiensälen. Es war eindeutig der angesehenste Ball von Wien. Als Krone der Elitebälle ist er bezeichnet worden.
Ja.
Okay. Und da hat unzählige Musiker haben Stücke, welcher Art auch immer, Walzer, Polka und so weiter, widmen wollen der Concordia. Einer davon war zum Beispiel der Jacques Offenbach. Und das war schon 1864. Hat er den Walzer Abendblätter der Concordia gewidmet. Der Johann Strauss hat einen anderen Walzer gewidmet und die Concordia hat angeregt, den Morgenblätterwalzer zu nennen.
Bei der Aufführung ist der Bist du eine Eule oder bist du eine Lerche?
Ja, genau. Und der Abendblätterwalzer von Offenbach hat einen enormen Erfolg gehabt, während der Morgenblätterwalzer von Strauss also nicht so akklamiert worden ist. Und es gibt zeitgenössische Berichte, dass der Johann Strauss angeblich die ganze Nacht nach dem Ball durchgeweint hat. Weil er nicht so... Gut, dann haben die sehr schöne Damenspenden gehabt, sehr originelle. Du weißt ja, man hat auf dem Ball diese Tanzbüchlein gehabt.
Ja, das ist natürlich sehr... Darf ich um den Tanz bitten?
Genau, da darf ich mich eintragen.
Ja.
Toll war natürlich, wenn das Büchlein immer schon ganz am Anfang voll war. Und oft sind diese
Das ist so wie beliebt sein irgendwie eigentlich,
ja,
oder?
Ja.
Das ist so die Insta-Likes
oder was? Das schreckliche Schicksal, wenn du ein leeres Tanzbüchlein gehabt hast.
Oh Gott. Ich habe mein Tanzbüchlein vergessen.
Du hättest es so gesagt.
Ganz naja, also ich meine, ich hoffe, es wäre mir nicht so passiert, dass mein Tanzbüchlein leer gewesen wäre, aber wenn... Hätte ich das wahrscheinlich so gesagt.
Ja.
Kleiner Tipp.
Und dann hat man, die Damenspenden waren sehr bekannt und man kann die heute noch im Wien-Museum, im Rathaus, in der Wien-Bibliothek im Rathaus sehen. Und die waren wirklich anerkannt. Haben hohe Besuche gehabt. Der Kronprinz Rudolf war...
Ein liberaler und Ballbesucher.
Dann einmal ist der Erzherzog Albrecht, den man also wirklich nicht noch sagen hat können, dass er ein Liberaler war. Und der Erzherzog Wilhelm, der Deutschmeister, war am Ball. Viele Künstler. Und also wie gesagt, es war bis... Und die Bälle haben jedes Jahr stattgefunden bis zum Ersten Weltkrieg. Außer 1889, wie der Rudolf gestorben ist. Und 1913 war der Balkankrieg.
Okay, und dann aber bis wann hat denn der Ball stattgefunden?
1914 hat der letzte stattgefunden. Und dann erst wieder 1921, aber dann nur bis 1931. Und dann erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das ist jetzt nochmal ein guter Stichwort, um überhaupt auf den Presseclub zurückzukommen. Was war denn im Presseclub mit dem Presseclub Concordia in der Zwischenkriegszeit?
In der Zwischenkriegszeit hat der Presseclub Concordia immer wieder Mahnungen zur Pressefreiheit eingebracht. Also seinen Bestimmungen immer wieder nachgekommen. In diesem Gegensatz zwischen Sozialdemokraten und Bürgerlichen ist er eindeutig auf der Seite der Bürgerlichen gestanden oder hat er sich immer mehr auf die Seite der Bürgerlichen zur Seite der Bürgerlichen hinbewegt, hat aber immer Kontakt zur anderen Seite schon gehalten, hat auch, wie gesagt, Pressefreiheit eingemahnt und ist dann allerdings... die letzte ordentliche Generalversammlung war am 8. Februar 1938 und nach dem Anschluss im März ist er sofort ist der Presseclub
aufgelöst worden.
Sein Vermögen ist an die Reichs Schrifttumskammer in Berlin gegangen, und in die Werder Torgasse ist die Dienststelle des Reichsverbandes im Gau Wien eingezogen.
Okay. Und was ist dann, okay, also das heißt, er wurde aufgelöst und wurde dann aber wieder gegründet.
1946 hat man ihn schon wieder gegründet.
Schon wieder?
Hat man schon 1946 also. Hat man ihn wieder gegründet. Die Statuten sind unverändert geblieben, der Zweck ist und gleichzeitig ist 1946 der österreichische Presseclub gegründet worden. Und 1958 haben wir diese beiden Clubs zusammengelegt unter dem Namen Presseclub Concordia.
Und der Presseclub Concordia ist in die Bankgasse?
Ist in die Bankgasse gezogen, da hat der Julius Rabing gesagt, richtet ihn an die Hütten ordentlich ein.
Das ist aber nett.
Das ist nett von Ihnen.
Das war der Bundeskanzler.
Der Bundeskanzler, ja. Und Bälle sind heute noch Höhepunkte, allerdings im Sommer.
Ja.
Sind die schönsten Sommerbälle im Rathaus. Mhm. Also das ist nur empfehlenswert, Künstler und so weiter und so weiter. Mhm. Ich wollte nur sagen, der erste Präsident des Presseclubs war der Rudolf Kalmer.
Der, also nach dem Zweiten Weltkrieg.
Weltkrieg, der auch diese Pressekonferenzen eigentlich sehr gefördert hat, die ja alles, was Rang und Namen hat, kommt in den Presseclub Concordia und macht Pressekonferenzen.
Mhm. Als unabhängiger Ort, wo man sagen kann.
Genau, wo man das sagen kann, wo man will. Auch der Bandclub ist übrigens im Haus von der Concordia.
Was in der Nachkriegsgeschichte natürlich auch sehr interessant ist, ist, dass seit 1990 durchgehend Frauen die Leitung des Presseclubs Concordia übernommen haben als Generalsekretärinnen. Interessant ist auch, dass die Concordia maßgeblich an der Wiedergründung des Presserats beteiligt war, 2010, finden wir gut.
Ja. Ja, und jetzt werden verliehen Concordia-Preise.
Genau, also nach wie vor ist die Concordia eine Interessenvertretung für österreichische Journalistinnen und Journalisten, die unabhängig, neugierig, stark, frei, wortgewaltig und leidenschaftlich arbeiten. Und sie vergeben unter anderem die Concordia-Preise für Pressefreiheit und Menschenrechte. Kann man immer einreichen bis Jänner, glaube ich sogar. Ja. Bis 31. Jänner 2020. Ja, und so ist es.
Veranstaltet mit dem Concordia-Ball.
Den glamourösesten Sommerball der Stadt, des Landes, wahrscheinlich sogar der Welt.
Ja, okay.
Naja.
Ist nach wie vor
ein guter Ort. Für Journalistinnen und Journalisten. Wir wünschen dem Presseclub Concordia und allen Mitgliedern alles Gute zum Geburtstag.
Ja. Und?
Ein langes Leben.
Ja.
Ja. Und wir sehen uns dort wieder. Servus, Presseclub Concordia.
Servus, Edith.
Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.